Ich möchte jetzt noch auf zwei Schwerpunkte eingehen, die mir aufgefallen sind und die mir wichtig erscheinen, dass wir dort keine Schieflage bekommen, wenn wir uns das Thema Hirtendienst betrachten. Und zwar möchte ich diesen einen Zusatz, den habe ich als Frage formuliert: Ist ein Hirte nur der Seelentröster? Wir haben ja viel davon geredet und ich habe euch auch ermutigt dazu, Trost zu spenden, zuzuhören, einfach die Not der Leute einfach auch mal anzuhören und so weiter. Und es ist immer schön, wenn Leute das empfangen und es ist ein Teil unseres Dienstes. Aber ich glaube, ein guter, gottgewollter, biblischer Hirtendienst geht weit über das Maß hinaus, alleine nur Seelentröster zu sein. Und eine Sache, die haben wir jetzt gerade so im lockeren Gespräch schon einmal angedeutet, ich habe das vorhin kurz erwähnt, ein Hirte ist nicht nur irgendwie Seelentröster, Seelsorger und gleich gar nicht ein christlicher Therapeut, der sich um die Wiederherstellung der Seele bemüht. Das ganze Thema Therapie will ich versuchen, am Ende unseres Seminars nochmal ein Stück zu beleuchten. Unter diesem ganzen Thema, wie wir geistgeleitet Rat geben können oder was überhaupt das mit dem Begriff Seelsorge sich so auf sich hat. Und vielleicht können wir in Ansätzen eine kleine Stellung finden, wie wir mit dem Thema Therapie umgehen. Aber das kommt vielleicht noch einmal am Ende von unserem Seminar. Jetzt möchte ich nur etwas sagen. Ich möchte diese Sache erweitern, dass wir nicht nur Seelen trösten oder dazu da sind, ja, beim Hirte kannst du dich mal ausweinen, was auch möglich sein muss. Aber ich nehme dazu mal eine Stelle aus dem Titus, Titus 1, Vers 9. Dort wird etwas geschrieben über Aufseher, über Hirten, also auch, es geht auch dort schwerpunktmäßig auch um Älteste und so, aber ich möchte das einfach ein Stück heranziehen, auch weil dieser Aufseherdienst, dieser Hirtendienst, ich glaube, oder das haben wir ja schon mal geklärt, unmöglich nur von der Gemeindeleitung oder vom Ältestenteam getan werden kann. Und deswegen nehme ich diesen Vers mal, um das auf alle zu übertragen. Ein Hirte ist einer, der sich an das zuverlässige Wort hält, wie es der Lehre entspricht, damit er imstande ist, sowohl mit der gesunden Lehre zu ermahnen, als auch die Widerspenstigen zu überführen. Also hier merken wir, hier kommt eine andere Komponente noch dazu. Nachdem dieser Vers nur nebenbei mal sagt, der sich an das zuverlässige Wort hält. Also das nochmal zu dieser ganzen Sache, deine eigene Beziehung zum Herrn, deine eigene Beziehung zum Wort Gottes, wird hier nochmal mit kurz angedeutet, dass es ohne diese Sache nicht geht. Aber zu diesem Seelentrösten, zu diesem das Verwundete verbinden, das Verscheuchte zurückholen, was wir alles heute hatten, kommt mit der gesunden Lehre zu ermahnen und die Widerspenstigen oder Widersprechenden zu überführen. Und da merken wir schon, und ich muss sagen, mir ist das widerfahren, mit Widerspenstigen und Widersprechenden zu tun zu haben. Und da ist es keine gute Lösung zu sagen, ich bin aber hier der Älteste in der Gemeinde und du machst bitte, was ich sage. Also das ist die schlechteste Lösung. Könnte man machen. Also Paulus sagt ja auch, wir als Apostel können schwergewichtig auftreten. Also wir haben das Recht, wir haben das Amt, also du fügst dich. Aber Paulus sagt, das haben wir nicht so gemacht. Wir waren wie eine fürsorgende Mutter. Aber trotz aller Fürsorge müssen wir Widersprechende mit der gesunden Lehre ermahnen und überführen. Aber das ist ganz was anderes, wie jemand mundtot machen in Kraft meines Amtes. Also das ist keine gute Art. Aber ermahnen, das ist ja das Wort, was wir Deutschen, die Ermahnung ist stramm gestanden und so nicht mehr. Also das ist das, was wir als Deutsche unter Ermahnung und Zurechtweisung, ja, Das wissen wir, das kennen wir und da beißt die Maus keinen Faden ab. Im biblischen Urtext ist es nicht ganz so. Ist dieses Wort doch mit einer anderen Bedeutung belegt und bewusst und da ist das Ermahnen nicht nur das an die Seite rufen, das zurückrufen und zu sagen, so geht's nicht, sondern auch das Trösten und Aufrichten. Also wir haben das, da gibt's einige Bibelstellen, bloß diesen Exkurs, den haben wir aus Zeitgründen heute nicht drauf, aber man könnte mal einige Bibelstellen anschauen, wo das Wort, das ein und dasselbe Wort, einmal mit Ermahnen und einmal mit Ermutigen übersetzt ist. Und wie das in unseren Ohren gleich anders klingt, wenn einer kommt, um mich zu ermutigen und wenn einer kommt, mich zu ermahnen, dann haben wir schon eine differenzierte Assoziierung zu diesen ganzen Begriffen. Die Bibel macht da aber speziell an dieser Stelle keinen Unterschied. Und das heißt, wir müssen sowohl ermutigen als auch ermahnen. Und das Wort überführen ist auch eine ganz interessante Sache, dass wir da nämlich, und da geht es nämlich mit der gesunden Lehre, da geht es im Wortsinn darum, dass wir etwas ans Licht bringen oder an den Tag bringen. Also etwas, was im Verborgenen ist, hervorbringen und den anderen durch dieses Nachweisen der Tatsachen und die Nachweisen der Tatsachen am Wort Gottes eben überzeugen. Überzeugen in dieser Richtung etwas anderes zu tun. Also das heißt, für mich also ist ein Hirte nur ein Seelentröster, also ein klares Nein. Also das ist bei weitem nicht das, was in diesem Dienst drinsteckt. Es ist ein Teil dieses Dienstes, aber wir sehen an dieser Bibelstelle, dieses Ermahnen, dieses Überführen ist eine ganz wichtige Sache. Wir haben auch 2. Timotheus 2, 24 bis 26, schreibt es euch mal auf, 2. Timotheus 2, 24 bis 26, schlagen wir jetzt mal nicht auf, auch aus Zeitgründen, aber dort kommt im Vers 25 vor, dass ein Hirte oder der Knecht des Herrn, der soll mit Sanftmut die Widerspenstigen zurechtweisen, ob Gott ihnen nicht Buße geben möchte zur Erkenntnis der Wahrheit. Und sie wieder nüchtern werden aus dem Fallstrick des Teufels heraus. Also dort merken wir etwas, dass dieses Überführen, dieses Zurechtweisen, von mir aus ermahnen, eine ganz wichtige Sache ist, wie wir das vorhin schon mal hatten, zurück in das Reich Gottes zu nehmen. Und da geht es eben viel mehr um eine verletzte Seele, geht es viel mehr um wie eine verletzte Seele zu trösten. Dort geht es bei vielen, und das ist für mich ein Antrieb und ein Schwerpunkt von denen, wenn ich mit Leuten umgehe, nämlich das Gebiet, was ich hervorrufen will oder was ich aufwecken will, das ist nämlich eine Verhaltensänderung. Das hilft viele Male mehr, den Leuten in ihrem Leben stabil zu werden, wie alleine nur der Trost. Also ich muss da vorsichtig sein, nicht, dass er sagt, oh, haben wir heute gehört, du hörst, du brauchst nicht mehr trösten, muss den Leuten bloß sagen, wo es lang geht. Also das will ich damit nicht sagen. Also wir sind hier wieder bei dem sowohl als auch. Und aber wenn wir das weglassen, dann kommen wir nämlich zu diesem Gebiet, dass wir nur so halbtherapeutisch als Hobbytherapeut an der Seele rumdoktern. Aber das Eigentliche aus Dingen herauszukommen, das geht über Verhaltensänderungen und Verhaltensänderungen gehen wieder über Gedankenänderungen. Also das ist eine ganz wichtige Geschichte und etwas, was wir in diesem Gebiet, also wichtig ist zu erwähnen, dass wenn wir mit Menschen umgehen, die Verletzungen und Defekte haben in ihrer Seele, dann sind für mich die biblischen Instrumente, die dort der Einstieg sind in diese Sachen, nicht primär irgendwelche therapeutischen Ansätze, sondern der Ansatz ist, wo braucht der Mensch Heilung? Wo braucht der Mensch Befreiung? Und wo braucht der Mensch Veränderung in seiner Denk- und Handelsweise? Das macht für mich den Unterschied aus, oder das ist für mich der Ansatz, wie ich möchte nicht zwingend sagen, dass jetzt jede Art von Therapie was Falsches ist. Und Also ich habe manches gelernt von verschiedenen Therapeuten, wie sie an Sachen herangehen und wie sie Sachen analysieren. Aber wenn ich das analysiert habe, dass das letztendlich in deiner Familie schon immer so war, dass sich das Thema Suizid, Selbstmord, wie ein roter Faden durch deine ganze Familie zieht und du hast panische Angst, dass du der oder die Nächste bist, die sich vor den Zug schmeißt und manchmal hast du schon solche Gedanken, dann ist für mich dieser Ansatz, wo braucht die Person Heilung vielleicht oder Abtrennung von einem Fluch. Das ist das, wo wir als Hirten drauf gucken müssen. So, ist da ein Fluch? Erzähl mal, okay. Das ist dann vielleicht so ähnlich wie bei einem Therapeuten. Erzähl mal von deinem Vater, von deiner Mutter und erzähl mal von deinem Großmutter. Ach, was denn dein, der Opa hat sich schon umgebracht, der Vater hat sich umgebracht. Ach so, und das, das und das und so. Und könnte das sein, dass da ein Fluch vorliegt? Also das sind Dinge, wo ich sage, das ist viel mehr. Also das ist das, wo ich das möchte, dass ihr dort hineinkommt, die Dinge so von dieser geistigen Sichtweise zu sehen, wenn ihr merkt, oh hoppla, was ist denn das? Das ist hier nicht nur, dass jemand, oh ich bin so traurig oder so ängstlich, sondern ey, willst du da raus, dann müssen wir mal uns das anschauen. Oder auch das ganze Gebiet Befreiung. Weil unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen Mächte und Gewalten. Und der Teufel möchte uns in der unsichtbaren Welt, möchte jeden Menschen in der unsichtbaren Welt gebunden halten, damit er kein selbstbewusster, selbstständiger, gläubig, stabiler Mensch im Herrn wird, der wiederum andere Menschen ins Reich Gottes führen kann. Und da sind dem Teufel die Gebundenen und die Geschwächten und die psychisch labilen Leute genau das Richtige. Mit den Leuten kann der Teufel gut leben, weil die von alleine, das dauert ein Vierteljahr oder nur einen Monat, dann haben die wieder Zweifel. Die gehen auf eine Konferenz und sind mal 14 Tage happy, der Herr ist für mich, ich bin geliebt. Und 4 Wochen später, ach du meine Herren, keiner will mich, keiner kann mit mir und ich bin so alleine, ich bin so einsam. Und wenn das permanent dein Muster ist, oder wenn mir Leute begegnen, wo das permanent das Muster ist, könnte das eine dämonische Gebundenheit sein? Könnte das etwas sein, wo extrem Ablehnung, extreme Sachen vorliegen? Könnte das sein, dass die Leute sich durch ein gewisses Verhalten das selber einhandeln? Könnte es eine dämonische Macht sein von Zorn und Wut, die aber immer wieder genährt wird, weil die Leute regelmäßig Wutanfälle kriegen, wo im Haushalt wieder irgendwas kaputt geht und die Kinder sich bald im Kinderzimmer einschließen, weil sie Angst haben vor dem Baba, wenn der wieder durchdreht oder so. Das sind solche Dinge, wo wir sagen, hey, du, da müssen wir mal drauf gucken, da ist mehr wie nur Trost angesagt, sondern da ist ein Überführen angesagt anhand vom Wort Gottes. Und da müssen wir Dinge betrachten. Braucht es dort Heilung? Braucht es dort Befreiung? Liegt dort ein Fluch vor? Oder gibt es dort ganz klar Dinge, wenn du so weiter denkst oder dich so weiter verhältst, dann wirst du immer wieder dasselbe ernten. Und das ist für mich etwas, wo ich sage, das geht weit über eine Art christliche Therapie oder nur ein bisschen Seelentrost hinaus. Und ich glaube, das Reich Gottes braucht Leute, die auf diese Art und Weise Antwort geben können. Damit das, was wir mit den Leuten tun, auch nachhaltig ist. Damit das nicht einfach nur eine Art Beschäftigung ist, weil wir uns ja gerne mal treffen, sondern wir sind zu höherem Berufen. Gott will, dass wir frei sind, dass wir da von diesen Dingen loskommen und nicht ein Leben lang damit mit einem demselben zu tun haben. Sicherlich ist eine Sache, wo ich euch vielleicht auch Mut machen kann, oder was meine Erfahrung ist, Leute, die aus einer Sache extrem Befreiung, Heilung, Befreiung erlebt haben, weil sie auf einer Sache eine extreme Verletzung oder eine extreme Schieflage hatten. Das wird bei den Leuten immer eine Art Schwachstelle bleiben. Das wird immer so etwas bleiben, wo man mal ein bisschen gucken muss, dass sie nicht genau den alten Fehler wieder machen. Das heißt aber nicht, dass es keine wirkliche Befreiung gibt. Befreiung heißt, ich bin schnell auf biblischer Grundlage irgendwann auch selber in der Lage zu widerstehen und sagen, so nicht mehr. Und ich lasse mich nicht mehr verführen, so denke ich nicht mehr, das tue ich nicht mehr und so verhalte ich mich auch nicht mehr. Leute, die das können, denen unterstelle ich eigentlich eine Befreiung, dass sie befreit sind. Leute, die da nicht widerstehen können, die es vielleicht ein, zweimal machen und dann wieder in das alte Muster zurückfallen und dann ist wieder alles schlimm, da kann es durchaus sein, dass die Heilung und die Befreiung wirklich nicht bis zum Ende durch ist. Aber das ist das, was ich in diesem Dienst sehe und die Arbeit, die getan werden muss. Und ich möchte noch einen Schwerpunkt jetzt noch erwähnen, der mir sehr wichtig ist und den ich, wo ich nicht möchte, dass da unterbelichtet bleibt. Und zwar in dem ganzen Hirtendienst ist es mir ein wichtiges Anliegen, darauf zu schauen, der Umgang mit Schuld. Ich glaube, dass das ein wichtiger und entscheidender Punkt ist, um effektiv zu arbeiten. Weil, wenn wir das nicht anschauen, wo ist Schuld gewesen im Licht vom Wort Gottes, Schuld von anderen und auch meine Schuld, Schuld der Betroffenen. Ich hatte vorhin schon mal erwähnt, dass Leute, die zweifelsohne Opfer gewesen sind in verschiedenen Lebenssituationen, haben es sich eigentlich zur Art Verteidigung gemacht, indem sie wieder zum Täter geworden sind. Indem sie aus diesem Opferverhalten selber zum Täter geworden sind. Und all dieses das können wir in der Tiefe oder im Einzelnen jetzt nicht beleuchten, weil da müsste man einzelne Fälle herzuziehen und sagen, aber ich will das als Grundsatz sagen, wir müssen als Hirten auch gemeinsam mit dem Heiligen Geist, mit dem Gespür vom Heiligen Geist, das entwickeln, dass wir relativ schnell auf Schuld schauen. Wo ist Schuld und Versagen? Weil das muss raus aus dem Leben der Menschen. Weil das ist für mich irgendwie der entscheidende Punkt. Weil wenn die Schuld aus dem Leben eines Menschen nicht herauskommt, dann drehen wir uns immer wieder im gleichen, also dann wird diese Art Seelsorge, wird das dann so ein Ringelbeats mit anfassen und du kommst eigentlich aus diesem ganzen Kram nicht raus, weil anders ausgedrückt ist das wie so, dass du betest und machst mit den Leuten und vorne die Haustür schön verschließt und drei Schlösser einbaust und in der Haustür jedes Schloss zuschließt und durch die Schuld der Menschen hinten alle Türen und hinten die Hintertür und das Fenster alles offen steht und das, was vorne nicht mal rein kann, die ganze Anklage und das ganze Zeugs, was wir rausgeschmissen haben, das macht einmal ums Haus rum und macht hinten wieder nein. Weil die sagen, hier ist noch die Schuld. Hier ist noch die Schuld in Form vom Verhalten, ist die Schuld vom Reden, hier ist die Schuld vom Denken, weil da viele unbiblische Dinge vorliegen. Also das halte ich für eine wichtige Sache, um effektiv da umzugehen oder weiterzukommen. Und wenn wir davon reden, dass wir richtig mit Schuld umgehen müssen, dann müssen wir die Leute heranführen, dass sie bereit sind, Buße zu tun. Also Also wie gehe ich mit Schuld richtig um? Das ist dieser ganze Bereich aufzudecken. Laut Wort Gottes ist das Schuld. Und wie komme ich denn dann raus aus dieser Schuld? Das ist das eine, was wir vorhin erwähnt hatten, diese Verhaltensveränderung. Das geht aber erst einmal nur, dass ich dort reinkomme, wenn ich dann eben auch Buße tue. Wenn ich dann sage, Herr, das tut mir leid, das ist wirklich mein Fehler. Oder wenn wir Gebiete haben, wo wir sagen, ja, das war Schuld, was mit mir getan wurde. Und ich kann jetzt aber meinetwegen meine Vorfahren, vielleicht leben sie nicht mehr oder vielleicht gibt es Leute, die mir was angetan haben, die ich hoffentlich nie wieder treffe und so weiter. Jetzt können diese Leute nicht Buße tun, dann ist das nächste Element vergeben. Also das ist dieser Umgang mit Schuld. Also ich muss auch ein bisschen diese Scham überwinden und zu sagen, ey, wir müssen da mal drauf gucken. Manchmal gibt es so eine Art Schamgrenze, ich kann doch nicht, der ist schon so. Die Person ist vielleicht durch Missbrauch gegangen und alles und jetzt reden wir von Schuld. Oh nee, die hat so viele Lasten zu tragen und jetzt rede ich noch von Schuld. Und dann hat man so ein Mitfühl Empfindung, wo ich sage, oh nee, das tut denen jetzt noch so weh, das kann man nicht machen. Und möglicherweise kannst du das auch wirklich nicht machen im ersten oder im zweiten Gespräch. Aber du kannst es nicht nie machen. Du musst irgendwann mal auf Schuld draufschauen. Wo ist die her? Ist es deine Schuld? Ist es Schuld vom anderen? Wer oder welche Person, du oder eine andere Person, muss Buße tun? Ist das möglich? Ist das nicht möglich? Glauben die Leute? Würden die davon umkehren? Sehen die das auch? Und wenn nicht, für die bist du bereit zu vergeben. Also dieser ganze Bereich, den halte ich in dem Thema Dienst eines Hirten für ganz wichtig. Und aus diesem richtigen Umgang mit diesen Dingen resultiert seelische und geistliche Gesundheit und ich glaube auch körperliche Gesundheit. Weil viele seelische und geistliche Defekte, die in unserem Geist, wo unser Geist krank ist, die können so schlimm und so tief gewesen sein, dass sie sogar körperliche Auswirkungen haben. Und da gibt es manchmal Leute, die haben schon eine dritte Morgen-OP hinter sich und die Ärzte sagen, eigentlich hat er nichts. Oder die essen seit Jahren Herztabletten und sagen, aber ihr EKG ist eigentlich irgendwie nicht wirklich dramatisch schlimm. Und da gibt es körperliche Auswirkungen, die können herrühren von diesen seelischen Verletzungen. Und ein wesentlicher Schlüssel ist für mich der Umgang mit Schuld und das Reagieren darauf mit Buße und mit Vergebung und auch mit Vergebung annehmen für sich selbst. Also das ist ein ganz breites Gebiet und ich denke, das ist eine wesentliche Geschichte. Das ist, ich glaube, nehmt euch lieber mehr Zeit, den Heiligen Geist zu fragen und mit den Leuten zu reden, wo liegt denn hier Schuld vor, wie kann man mit der Schuld umgehen, wie kommen wir zu Buße, wie kommen wir zur Vergebung, ist manchmal effektiver, wie sich Tage und Stunden lang in Analysen zu verstricken und welche Familie hat wem und welcher Onkel von welcher Tante hat welches Kind von wem und warum und weshalb. Manchmal hilft das gar nicht so sehr. Manchmal ist es vielleicht unnötig, ich will das nicht sagen, dass es alles nur schlecht ist. Aber wenn wir am Ende nicht dazu kommen, dass es Schuld und wir bringen Schuld ans Licht, dann kommen wir eigentlich auch nicht wirklich in einen Heilungsprozess hinein. Ich möchte dazu einige Bibelstellen euch nennen, damit ihr sagt, ja, das sagt das Wort Gottes so, das ist vom Wort Gottes her richtig. Jakobus 5, Vers 16, bekennt einander die Übertretungen und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Das Gebet eines Gerechten vermag viel, wenn es ernstlich ist. Leute kommen zu uns, seelisch oder körperlich krank, wollen geheilt werden. Wie funktioniert das? Betet füreinander und bekennt einander die Übertretungen. Also wenn man es mal runterbricht, ist es einfach. Heilung ist relativ einfach. Wir brauchen eigentlich nicht stundenlange Sitzungen. Bekennt einander eure Übertretung, betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Also für mich ist das Wort Gottes und ich glaube, dass das Wort Gottes so effektiv und so einfach funktioniert. 1. Johannesbrief, Kapitel 1, Vers 9. Doch wenn wir unsere Sünden bekennen, erweist Gott sich als treu und gerecht. Er vergibt unsere Sünden und reinigt uns von allem Unrecht, das wir begangen haben. Das sind die Bibelstellen, die müssen unserem Handwerkszeug sein. Wenn wir zu Leuten kommen, wie der Klempner zu einer Heizungsanlage kommt und seinen Werkzeugkoffer aufmacht, dann hat er spezielle Dinge, die dürfen auf alle Fälle nicht fehlen. Ohne den Schraubenzieher mit der langen Verlängerung und ohne die Wasserpumpenzange und ohne Messgerät kann ich den Brenner nicht einstellen und den wieder so machen, dass er mir nicht alles Geld aus der Tasche zieht beim Gasverbrennen. Und genauso muss das in unserem Hirtentätigkeit sein. Das muss dieser Schraubenzieher darf nicht fehlen. Wenn wir unsere Sünden bekennen, erweist sich Gott als treu und gerecht. Er vergibt deine Sünden und reinigt dich von allem Unrecht, das du begangen hast. Aber das muss zur Hand sein. Das ist der Umgang, wie Heilung und Befreiung wirklich kommt. Sprüche 28, Vers 13. Wer seine Schuld verheimlicht, dem wird es nicht gelingen. Wer sie aber bekennt und lässt, der wird Barmherzigkeit erlangen. Also Schuld nicht verheimlichen. Und wer sie bekennt und lässt. Wir hatten vor uns gesprochen, eine wichtige Sache, nicht nur Seele zu trösten, sondern auf Verhaltensveränderungen hinzuwirken. Das ist hier in dieser Bibelstelle beschrieben. Sünde bekennen und lassen. Der wird Barmherzigkeit erlangen. Und dann noch eine Stelle aus einem Gleichnis, was wir alle kennen, der verlorene Sohn, Lukas 15, Vers 18. Der Sohn, der sich das Erbe hat auszahlen lassen, der gesagt hat, Herr, also Vater, ich will nicht mehr zu Hause arbeiten, ich will hier fort, ich habe was Besseres vor, gib mir das Erbe, das steht mir zu und ich mache das, was ich will. Und der Vater hat ihn gelassen. Und er hat auf diesem Weg eine Menge Fehler gemacht, er hat das ganze Geld durchgebracht, hat am Ende keine Freunde mehr gehabt, hat kein Essen mehr gehabt. Und dann kam ein entscheidender Punkt, Lukas 15, Vers 18. Er kam zu einer Einsicht und hat gesagt, ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen. Und was wollte er zu ihm sagen? Vater, das war nicht so gemeint. Gib mir mal wieder Geld, es ist alle. Das hat er nicht gesagt. Er kam in einer anderen Haltung. Er hat gesagt, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Und ich muss euch aus der Erfahrung sagen, manchmal dauert es ganz lange, bis die Leute an den Punkt kommen, nach vielen Gesprächen, und endlich mal sagen, ich habe gesündigt. Und das ist ein Schlüssel. Ich will mich aufmachen, ich will zum Vater gehen. Und der Grund ist, Vater, ja, ich habe Grütze gebaut. Bei mir lag der Fehler. Und Gott will nicht, dass wir diese Fehler erkennen, um uns noch eins drüber zu ziehen, sondern Gott sagt, das ist mein biblischer Ausweg. Sünde bekennen und lassen, das bringt Barmherzigkeit. Und deswegen ist es das, was wir den Leuten, wir müssen den richtigen Umgang haben mit Sünde. Und dürfen das nicht irgendwie als eine peinliche Sache, oh nee, das können wir jetzt ja nicht noch ansprechen und komisch und ja, und das klingt ja fast wie ein Vorwurf. Also macht euch frei von diesen Dingen. Die Bibel zeigt uns deutlich auf, was Sünde ist und was keine Sünde ist, und sie zeigt uns, wie wir damit umgehen. Buße, Vergebung und diese Wege, das sind den Weg, den wir gehen, wenn wir Leuten helfen als Hirte. Und ihr müsst auch immer einiges, oder ihr müsst es auch wissen, dass es, das können wir den Leuten raten und den Leuten auch mitgeben. Es gibt einen Teil von Sünde und von Schuld, die können wir alleine bewältigen. Wo Leute, die halbwegs irgendwie das mental auf die Reihe kriegen, werden auch merken, ey, das war falsch, und bitten selber den Herrn mal um Vergebung. Also es ist nicht jede Sünde, musst du mit 20 Gesprächen bearbeiten. Aber es ist auch definitiv so, dass es gewisse Sachen gibt, die kriegst du nicht alleine in den Griff. Also das gibt's beides. Und manchmal muss man Leuten auch helfen oder müssen irgendwie, und da ist es auch wichtig, in Gesprächen nicht immer erst auf einer Ebene, wo man sagt, ja, da musst du mal zu dem und dem gehen, da ist, sondern auch einfach nur untereinander, eben in den Hausgruppen oder irgendwo zu Hause, und sagen, ey, du, wenn du mir das erzählst, ich glaube nicht, dass du das alleine auf der Reihe kriegst. Es macht Sinn, dass du da mal zu jemand gehst, dich jemand mal anvertraust und mal richtig Buße tust. Dass wir das lernen, so ein Feingefühl zu sagen, wo jemand was sagt, oh du, da habe ich wieder innerlich auf meinen Chef gemeckert und sagt, dieser Blödmann, und dann irgendwie sagt, oh Herr, vergib mir, nee, ich will nicht so, und ne, wo man dann sagt, da kriegt man meine Sache selber auf die Reihe, und wo Leute merken, ja, das ist, die können das selber einschätzen, und wo Leute dann irgendwie auch Hilfe brauchen. Also ich vergleiche das sehr gerne mit einem Umzug, wo du sagst, also die Stühle kannst du alleine rausschaffen, und da steht unten der Umzugswagen, und dann müssen die rein, und dann schnappst du dir die Küchenstühle und trägst die Treppe runter und stellst die in einen Umzugswagen. Aber spätestens, wenn du vor dem Klavier stehst, dann schnappst du dir nicht das Klavier, also jedenfalls ich nicht, schnappst du dir nicht das Klavier und sagst so, Treppe runter und nein, in den Umzugswagen. Da brauchst du den einen oder anderen Helfer, damit das Ding rauskommt. Und so verhält sich's auch mit Schuld, mit dem Umgang mit Sünde. Und da setzt dann, also dort speziell, setzt dann die Hilfe von Hirten ein. Und abschließend möchte ich noch euch sagen, mit was wir da oft zu kämpfen haben, mit dem ganzen Ding, Umgang mit Schuld, aber auch was ich vorher gesagt habe, so Verhaltensveränderungen, dieses ganzes Gebiet, und ja, aber speziell auch Umgang mit Schuld. Also dort haben wir oft mit Stolz und mangelnder Einsicht zu kämpfen. Also diesen Gegenwind müsst ihr euch bewusst sein. Wenn wir sagen, wir müssen mal da über Schuld und über Buße reden und über Vergebung reden, macht euch darauf gefasst. Wir haben erst einmal mit Stolz und mangelnder Einsicht. Ich meine, ich habe auch schon andere Sachen erlebt, und da bin ich immer dankbar, und ich ermutige die Leute immer. Ich sage, also so wie du mir das jetzt erzählst, wie du kommst, du hast die Hälfte schon geschafft. Komm, lass uns beten, es ist gut. Da gibt es manche Leute, die sind echt mit Einsicht gesegnet. Aber ich denke, das liegt einfach nur daran, Leute, die mit Einsicht gesegnet sind, haben auch stückweit eine persönliche Beziehung zum Herrn. Und da kommt auch diese Einsicht, und die kommen dann auch mal und sagen, oh, ich brauche mal Hilfe, und hier an der Stelle habe ich Angst, oder an der Stelle ist doof, und ja, und da hilft man auch gerne mal. Aber da sage ich dann manchmal, Mensch, Du hast drei Viertel des Weges schon alleine zurückgelegt. Diese Haltung, da kann Gott nur noch dir vergeben und dann geht's weiter. Es ist einfach ganz simpel. Aber was ich auch erlebt habe, da gibt's Stolz und mangelnde Einsicht. Und gegen sowas musst du kämpfen. Und wie wir dagegen kämpfen, will ich, denke ich, heute auch noch was dazu sagen. Das hängt was damit zusammen, wie wir geistgeleitet da mit solchen Dingen umgehen. Weil du kannst Stolz und mangelnde Einsicht in den seltensten Fällen einfach nur mit der Brechstange aufbrechen. Und ich habe es noch nicht erlebt, dass ich zu den Leuten gesagt habe, du Rindvieh, und dann war er auf einmal einsichtig. Also wenn du dich so aufstellst, kommt er nie wieder zu dir. Also das funktioniert nicht. Also von daher, also da gibt es auch für Hirten einen geistlichen Kampf, dass wir die Leute dort wirklich auf den Weg bringen. Okay, erstmal bis hierher und jetzt Kaffee trinken.